14 Grad und am Freitag wechselhaft bei 10 bis 20 Grad. Es ist jetzt 22.03 Uhr.
MDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Hugo R. Bartels liest heute den zweiten und abschließenden Teil der Novelle »Die Macht des Blutes« aus dem Zyklus der exemplarischen Novellen von Miguel de Cervantes. In der Vorrede des Buches von 1613 hat Cervantes ein halb ironisches Konterfei von sich selbst gegeben. »Der, den ihr hier seht«, heißt es da, »mit dem Adlergesicht, dem lichtbraunen Haar, der glatten, freien Stirn«, den muntern Augen, der gebogenen, übrigens wohlproportionierten Nase, dem silbernen Kinnbart, der vor noch nicht 20 Jahren von Golde war, dem großen Knebelbart, dem kleinen Mund, den unansehnlichen Zähnen, denn er zählt ihrer nur noch ein halbes Dutzend, die obendrein in argem Zustand sind und in noch ärgerer Stellung stehen, da sie einander nicht einmal entsprechen. Der Mann von mittlerer Statur, weder groß noch klein, von lebhafter, eher weißer als brauner Farbe, etwas gebeugt in den Schultern und nicht sonderlich rasch auf den Füßen. Dieser, sage ich, ist der Verfasser des Don Quixote de la Mancha. Er nennt sich in der Regel Miguel de Cervantes Saavedra. War viele Jahre lang Soldat und 5 1/2 Gefangener, was ihn Geduld im Unglück lehrte. In der Seeschlacht bei Lepanto verlor er die linke Hand durch einen Musketenschuss. Eine Verstümmelung, die er trotz ihrer scheinbaren Hässlichkeit für etwas Schönes hält, weil er sie bei der denkwürdigsten und erhabensten Gelegenheit davontrug, die die Vergangenheit sah und die Zukunft zu sehen hoffen darf. Als er nämlich unter den siegreichen Fahnen eines Sohnes jener Kriegsfackel Karls des V. gepriesenen Andenkens Dienste tat. So Cervantes im Vorwort seiner exemplarischen Novellen. In »Die Macht des Blutes« erzählt er die Geschichte eines Edelfräuleins mit Namen Leocadia, die von dem jungen Adligen Rodolfo gewaltsam entführt, geschändet und wieder auf die Straße gesetzt wird, ohne dass die Unglückliche weiß, wer der Missetäter ist. Sie hat sich nur einige Einzelheiten des Zimmers eingeprägt, in dem sie gefangen gehalten wurde, und schließlich ein Kruzifix mitgenommen, das ihr später vielleicht als Beweismittel dienen kann. Als Folge ihrer Vergewaltigung bringt Leocadia einen Knaben zur Welt, der den Namen Luis erhält und von der Mutter und den Großeltern tugendhaft erzogen wird. Eines Tages wird der Knabe, nun 7 Jahre alt, von einem Reiter auf der Straße verletzt. Er wird in das Haus eines reichen Edelmannes gebracht, der dem Unfall zugeschaut hat und dort durch einen Wundarzt versorgt. Mutter und Großeltern werden herbeigerufen und empfangen von dem vornehmen Ritter die Versicherung, dass alles zum Wohl des Knaben geschehen solle. Hier wird Hugo R. Bartels nun fortfahren.
Die Großeltern waren über ein so christliches Verhalten ganz erstaunt. Noch mehr erstaunt aber war die Mutter. Denn als ihr erschrecktes Gemüt durch die Versicherung des Wundarztes einigermaßen beruhigt war, betrachtete sie aufmerksam das Zimmer, in dem ihr Sohn lag, und an vielen Merkmalen erkannte sie deutlich dasselbe Gemach, in dem ihre Ehre ein Ende und ihr Unglück seinen Anfang genommen hatte. Obgleich es nicht mehr mit denselben damals Tapeten geschmückt war wie damals, so erkannte sie doch die Anordnung wieder. Sie sah das Gitterfenster, das auf den Garten ging, und da es aus Rücksicht auf den Verwundeten geschlossen war, so fragte sie, ob dieses Fenster Aussicht auf einen Garten gewähre. Man bejahte ihre Frage. Am deutlichsten aber erkannte sie eben jenes Bett, das sie als die Gruft ansah, in der ihre Ehre begraben lag. Überdies stand auch der Schreibtisch, auf dem das entwendete Kruzifix gestanden hatte, noch an derselben Stelle. Zur völligen Gewissheit endlich wurde ihre Vermutung, als sie die Stufen sah, die sie gezählt hatte, während man sie mit verbundenen Augen aus dem Zimmer führte, die Stufen, die von dort auf die Straße gingen und die sie mit besonnener Aufmerksamkeit gezählt hatte. Jetzt, da sie ihren Sohn verließ und nach Hause zurückkehrte, zählte sie sie noch einmal. Und die Zahl stimmte wirklich. Als sie nun diese verschiedenen Beweise zusammenprüfte, überzeugte sie sich vollkommen von der Wahrheit ihrer Vermutung und legte sie ihrer Mutter ausführlich dar. Diese erkundigte sich als eine kluge Frau, ob der Ritter, bei dem sich ihr Enkel befand, einen Sohn gehabt habe oder noch habe. Und sie erfuhr, dass es derselbe war, den wir Rodolfo genannt haben, und dass er sich gegenwärtig in Italien befand. Und als sie die Zeit nachrechnete, um die er aus Spanien abgereist sein solle, fand sie, dass es gerade 7 Jahre her war. So alt aber war jetzt ihr Enkel. Sie unterrichtete ihren Gemahl von all dem und beide kamen mit ihrer Tochter dahin überein, dass sie warten wollten, was Gott über den Verwundeten verfügen werde. Er befand sich aber in 14 Tagen außer Gefahr und nach 30 Tagen verließ er das Bett. Während der ganzen Zeit besuchten ihn seine Mutter und seine Großmutter häufig und die Besitzer des Hauses pflegten ihn, als sei er ihr eigener Sohn. Zuweilen sagte Doña Estefania, so hieß die Frau des Ritters, im Gespräch zu Leocadia, der Knabe gleiche ihrem jetzt in Italien reisenden Sohne so sehr, dass sie ihn nie ansehen könne, ohne zu meinen, sie sehe jenen vor sich. Diese Worte veranlassten sie, ihr einst, als sie sich mit ihr allein befand, zu sagen, was sie in Übereinstimmung mit ihren Eltern ihr zu sagen beschlossen hatte, nämlich Folgendes oder doch Ähnliches. An dem Tage, gnädige Frau, an dem meine Eltern erfuhren, dass ihr Neffe so übel zugerichtet worden sei, da glaubten sie, der Himmel habe sich ihnen verschlossen und die ganze Welt liege ihnen auf dem Rücken. Ihnen war, als fehlte ihnen das Licht ihrer Augen und die Stütze ihres Alters, wenn ihnen dieser Neffe entrissen würde. Denn sie liebten ihn so herzlich, dass ihre Liebe weit über die Empfindungen hinausging, mit denen die Eltern sonst ihren Kindern gegenüberstehen. Aber wie man sagt, Gott gebe, wenn er Wunden schlägt, auch das Heilmittel gegen sie, so fand der Knabe in diesem Hause seine Pflege und ich fand hier die Auffrischung gewisser Erinnerungen, die ich nicht vergessen werde, so lange auch mein Leben dauern mag. Ich bin edler Abkunft, gnädige Frau, denn meine Eltern sind es und alle meine Vorfahren sind es gewesen und sie haben mit einem nur geringen Vermögen überall ihre Ehre glücklich zu behaupten gewusst, wo immer sie lebten. Doña Estefania war ganz erstaunt und verwundert, als sie Leocadias Rede hörte, und sie konnte kaum glauben, obgleich sie es mit Augen sah, dass so viel Klugheit sich mit so jungen Jahren verbinden könne. Denn ihrer Erscheinung nach schätzte sie ungefähr auf 20 Jahre. Ohne sie durch ein Wort oder einen Einwurf zu unterbrechen, wartete sie ab, bis sie ausgeredet hatte. Und sie hielt denn auch nicht eher inne, als bis sie ihr alles erzählt hatte. Wie ihr Sohn von zügelloser Begier entflammt war, wie er sie entführt und entehrt, ihr die Augen verbunden und sie in dieses Zimmer gebracht hatte und an welchen Merkmalen sie jetzt erkannte, dass ihre Vermutung richtig war und dass es eben dieses Zimmer gewesen sei. Zur Bekräftigung des Ganzen zog sie endlich das Bild des Gekreuzigten, das sie mitgenommen hatte, aus dem Busen und sprach zu ihm: »Du, o Herr, der du Zeuge warst, wie mir Gewalt angetan wurde, sei nun Richter über die Genugtuung, die mir zuteil werden soll. Von diesem Schreibtisch habe ich dich genommen, um dich beständig an meinen Schimpf zu erinnern, nicht, weil ich Rache von dir erflehte, die ich nicht verlange, sondern um dich zu bitten, dass du mir einigen Trost gewährtest, auf dass ich mein Unglück in Geduld zu tragen vermöchte. Dieser Knabe, gnädige Frau, an dem ihr die ganze Fülle eurer Menschenfreundlichkeit zeigtet, ist euer wahrer Enkel. Es war eine Fügung des Himmels, dass er zu Boden geworfen wurde. Er musste in euer Haus kommen, damit ich, wenn ich die Heilung, die einzig für mein Unglück taugt, so doch ein Mittel fände, es zu ertragen, wie ich es auch zu finden hoffe.« Indem sie diese Worte sagte, sank sie, das Kruzifix an die Brust gepresst, Estefanien ohnmächtig in die Arme. Diese, der als Weib und Edelfrau Mitleid und Erbarmen so natürlich waren wie den Männern die Härte, hatte Leocadias Ohnmacht kaum bemerkt, als sie auch schon ihr Gesicht an das ihre drückte und so reichliche Tränen darüber hinfließen ließ, dass es keines anderen Wassers mehr bedurfte, um Leocadia wieder zur Besinnung zu bringen. Noch befanden sich die beiden in dieser Stellung, da trat zufällig der Ritter, Estefanias Gemahl, mit dem kleinen Luisico an der Hand in das Zimmer, und als er Estefanias Tränen und Leocadias Ohnmacht bemerkte, fragte er alsbald nach der Ursache dieser Erscheinung. Der Knabe umarmte seine Mutter als seine Base und seine Großmutter als seine Wohltäterin und fragte gleichfalls, weshalb sie weinten. »Ich habe euch wichtige Dinge zu sagen, mein Herr«, erwiderte Estefania ihrem Gemahl, »deren Inhalt ich kurz zusammenfassen kann, indem ich euch sage, dass ihr in dieser Ohnmächtigen eure Tochter und in diesem Knaben euren Enkel erkennen möget. Was ich euch sage, hat mir dieses Mädchen mitgeteilt und sie hat es mir bewiesen. Und bewiesen wird es zugleich durch das Gesicht dieses Knaben, in dem wir beide das unseres Sohnes wiedererkannten. Wenn ihr euch nicht deutlicher erklärt, gnädige Frau, erwiderte der Ritter, so verstehe ich euch nicht. Inzwischen kam Leocadia wieder zu sich. Sie drückte das Kruzifix noch immer an die Brust und schien in ein Meer von Tränen verwandelt zu sein. Dies alles brachte den Ritter sehr in Verwirrung. Aber alles wurde ihm klar, als seine Frau ihm berichtete, was Leocadia ihr erzählt hatte. Und nach der göttlichen Fügung des Himmels glaubte er es auch so heilig, als wäre es ihm durch viele und wahrhaftige Zeugen bewiesen worden. Er tröstete und umarmte Leocadia, küsste seinen Enkel und fertigte noch am selben Tage einen Eilboten nach Neapel ab, der seinen Sohn veranlassen sollte, sogleich zurückzukehren, da man in seinem Namen mit einem außerordentlich schönen Mädchen, das sich zudem besonders für ihn eigne, eine Verbindung abgeschlossen habe. Sie ließen weder Leocadia noch ihren Sohn in das Haus ihrer Eltern zurückkehren, die über die gute Wendung in dem Schicksal ihrer Tochter die höchste Freude empfanden und Gott unablässig dafür dankten. Der Kurier kam nach Neapel und Rodolfo schiffte sich, voll Begierde eine so schöne Frau zu besitzen, wie sein Vater sie ihm schilderte, 2 Tage nachdem er den Brief erhalten hatte, ein, da sich ihm eben Gelegenheit bot, mit 4 Galeeren nach Spanien zu reisen. Seine beiden Gefährten begleiteten ihn noch immer und mit ihnen kam er nach günstiger Fahrt in 12 Tagen in Barcelona an. Von dort fuhr er in 7 weiteren Tagen mit der Post nach Toledo und er erreichte das Haus seines Vaters in so blühender Gesundheit und so festlichem Schmuck, dass sich ihm das Äußerste vereinigte, was Stattlichkeit und Prachtaufwand zu leisten vermochten. Seine Eltern freuten sich über das Wohlergehen und die glückliche Ankunft ihres Sohnes und in gespannter Erwartung betrachtete ihn Leocadia, und zwar, um die Ordnung und den Plan, den Doña Estefania entworfen hatte, nicht zu kreuzen, von einer Stelle aus, wo er sie nicht sehen konnte. Rodolfos Gefährten wünschten sogleich, ein jeder in sein Haus zu gehen. Estefania aber gab es nicht zu, da sie sie zu ihrem Vorhaben brauchte. Es war gegen Abend, als Rodolfo ankam, und während man das Mahl bereitete, rief Estefania die Gefährten ihres Sohnes beiseite. Denn sie glaubte, sie müssten 2 von den 3 sein, die, wie Leocadia gesagt hatte, Rodolfo an jenem Abend begleitet hatten, als sie entführt worden war. Sie sprach ihnen die dringendste Bitte aus, ihr, wenn sie sich dessen erinnerten, zu sagen, ob ihr Sohn in der und der Nacht vor so und so vielen Jahren ein Mädchen geraubt habe. Denn es hänge die Ehre und Ruhe all der Ihren davon ab, dass sie den wahren Hergang dieser Sache erführe. Und sie wusste die beiden so dringend und unablässig zu bitten und versicherte ihnen so feierlich, ihnen solle aus der Entdeckung dieses Raubes durchaus kein Schaden erwachsen, dass sie es für gut fanden, zu gestehen, sie hätten wirklich in einer Sommernacht, als sie beide und noch ein dritter Freund mit Rodolfo zusammengingen, und zwar in eben der Nacht, die sie ihnen bezeichnete, ein junges Mädchen geraubt. Rodolfo sei mit ihr entflohen, während sie ihre Angehörigen zurückhielten, die sich durch Schreie und Rufe zu verteidigen suchten. Tags drauf aber habe ihnen Rodolfo gesagt, er hätte das Mädchen in ihre Wohnung gebracht. Dies sei alles, was sie auf die ihnen vorgelegten Fragen antworten könnten. Das Geständnis dieser beiden löste vollends alle Zweifel, die über noch diesen Vorfall walten konnten, und Estefania beschloss nun, ihren guten Plan zur Ausführung zu bringen. Er bestand in Folgendem. Kurz bevor man sich zum Abendessen setzte, trat Rodolfos Mutter mit ihm allein in ein Zimmer, übergab ihm ein Bildnis und sagte zu ihm, »Mein Sohn Rodolfo, ich will dir durch den Anblick deiner Braut ein frohes Abendmahl verschaffen. Dies ist ihr wohlgetroffenes Bildnis. Allein ich sage dir im Voraus, dass das, was ihr an Schönheit fehlt, durch ihre Tugend reichlich ersetzt wird. Sie ist von edler Abkunft, klug und ziemlich reich, und da dein Vater und ich sie für dich gewählt haben, so kannst du versichert sein, dass sie deiner würdig ist.« Rodolfo betrachtete das Bildnis aufmerksam und sagte, »Wenn die Maler bei diesem Gesicht mit der Schönheit so verschwenderisch waren, wie es ihre Sitte ist, so muss, glaube ich, das Original die Hässlichkeit selbst sein. Wahrlich, meine Herrin und Mutter, Es ist nur gerecht und gut, dass Kinder ihren Eltern in allen ihren Befehlen gehorchen. Allein ist es nicht weniger geraten, dass die Eltern ihre Kinder so vermählen, wie es ihnen am angenehmsten ist. Und da das Band der Ehe nur durch den Tod gelöst wird, so sollten die Teile, die es verbindet, gleichmäßig und aus demselben Faden gewebt sein. Tugend, Adel, Verstand und Güter des Glücks können den Geist dessen, dem sie in seiner Gattin zuteil werden, wohl erfreuen. Dass jedoch ihre Hässlichkeit den Augen des Gatten Vergnügen mache, scheint mir unmöglich. Ich bin jung, allein ich sehe recht wohl ein, dass ich mit dem Sakrament der Ehe der gerechte und gebührende Genuss, wie er Vermählten zuteil wird, ganz wohl verträgt. Denn wo er fehlt, da ist die Ehe einseitig und ihr zweiter Hauptzweck wird nicht erreicht. Wenn ihr mir sagen wollt, ein hässliches Gesicht, das man zu jeder Stunde vor Augen sehen muss, im Saale, bei Tisch und im Bette, könne einem Mann Freude machen, so wiederhole ich, ich halte es für unmöglich. Ich beschwöre euch bei eurem Leben, geliebte Mutter, gebt mir eine Gefährtin, die mich unterhält und nicht langweilt, damit wir beide, ohne nach der einen oder der anderen Seite zu Fehltritten verlockt zu werden, gleichermaßen und auf geradem Wege an dem Joche tragen, das der Himmel uns auferlegt. Wenn dieses Fräulein edel, klug und reich ist, wie ihr sagt, so wird ihr auch ein Gemahl nicht fehlen, dessen Geschmack ein anderer ist als meiner. Denn einige suchen Adel, andere Klugheit, andere Geld und wieder andere Schönheit. Zu diesen aber gehöre ich. Den Adel habe ich, es sei dem Himmel, meinen Vorfahren und meinen Eltern gedankt, zum Erbteil erhalten. Klugheit, nun, wenn nur eine Frau nicht töricht, albern oder närrisch ist, so genügt es, dass sie nicht vor lauter Scharfsinn irre wird, noch vor Dummheit zu gar nichts taugt. Was aber den Reichtum anbetrifft, so schützt mich der meiner Eltern vor der Besorgnis zu verarmen. Ich suche Schönheit. Schönheit ohne jede andere Mitgift als Ehrbarkeit und gute Sitten. Denn wenn meine Gattin das mitbringt, so werde ich Gott mit Freuden dienen und meinen Eltern ein glückliches Alter bereiten. Rodolfos Mutter freute sich sehr über seine Worte, denn sie merkte, dass ihr Plan gelingen musste. Sie erwiderte ihm, sie wolle dafür sorgen, ihn nach seinen Wünschen zu vermählen, und er möge sich keine Sorgen machen. Denn man könne die Unterhandlungen, die man über die Verbindung mit jenem Fräulein gepflogen habe, leicht wieder abbrechen. Rodolfo dankte ihr, und da die Stunde der Abendmahlzeit gekommen war, gingen sie zu Tische. Und als sie, Vater und Mutter, Rodolfo und seine zwei Gefährten, sich niedergelassen hatten, sagte Doña Estefania mit gespielter Gleichgültigkeit, »Um des Himmels willen, wie schlecht behandle ich meinen Gast. Geht schnell«, befahl sie einem Diener, und sagt der Senora Doña Leocadia, sie möge ihre allzu große Bescheidenheit überwinden und uns bei dieser Mahlzeit mit ihrer Gegenwart beehren. Denn alle, die zugegen sind, seien meine Söhne und ihre Diener. All dies gehörte zu ihrem Plan, und Leocadia, die genau unterrichtet und angewiesen war, was sie zu tun hatte, ließ nicht lange auf sich warten. Und zwar machte sie einen so unerwarteten und schönen Eindruck, wie nur je die geschmückte und natürliche Schönheit ihn machen konnte. Sie trug, da es Winter war, ein vollständiges Kleid aus schwarzem Samt, reich besät mit goldenen Knöpfen und Perlen. Gürtel und Halsband waren aus Diamanten. Ihr echtes Haar diente ihr lang und nicht allzu blond als Schmuck und Kopfputz. Und die künstlich gewundenen Flechten und Locken und der Schimmer der Diamanten, mit denen sie durchwoben waren, blendeten das Licht der Augen, die sie sahen. Leocadias Haltung war sittsam und edel. Sie führte ihren Sohn an der Hand, und vor ihr her gingen zwei Mädchen, die sie mit zwei Wachskerzen in zwei silbernen Leuchtern erhellten. Alle, die anwesend waren, standen auf, um sie zu bewillkommnen, als sei sie ein himmlisches Wesen, das durch ein Wunder hier erschien. Keiner von allen, die in ihren Anblick versunken waren, vermochte ihr, wie es schien, vor Verwunderung ein Wort zu sagen. Leocadia machte mit zierlicher Anmut und voll feinen Anstands vor allen eine Verbeugung. Estefania nahm sie bei der Hand und setzte sie neben sich, Rodolfo gegenüber. Den Knaben setzte man neben seinen Großvater. Als Rodolfo nun Leocadias unbegreifliche Schönheit aus größerer Nähe sah, sagte er bei sich selber, »Wenn das Mädchen, das meine Mutter mir zur Gemahlin gewählt hat, nur die Hälfte dieser Schönheit besäße, so würde ich mich als den glücklichsten Menschen der Welt ansehen. Gott stehe mir bei, Was sehe ich? Ist es vielleicht ein menschlicher Engel, den ich erblicke? Unterdessen drang Leocadias reizendes Bild durch seine Augen ein, um von seinem Herzen Besitz zu ergreifen. Und Leocadia, die sich, solange die Mahlzeit dauerte, dem so nah sah, den sie schon mehr als das Licht ihrer Augen liebte, mit denen sie manchmal verstohlen nach ihm blickte, begann sich wieder vor den Geist zu rufen, was ihr einst mit Rodolfo begegnet war. Die Hoffnung, seine Gattin zu werden, die ihr von seiner Mutter eingegeben worden war, begann in ihrem Herzen zu erlöschen. Denn sie fürchtete, ihr kurzes Glück sei schon genügende Verwirklichung der Verheißungen seiner Mutter. Sie bedachte, wie nah sie daran sei, auf immer glücklich oder unglücklich zu werden. Und diese Vorstellung war so lebhaft und die Gedanken, die auf ihr Herz einstürmten, so erregt, dass sie langsam glühend heiß wurde, plötzlich wieder die Farbe verlor und in eine Ohnmacht sank, die sie nötigten, das Haupt in Doña Estefanias Arm zurückzulegen, die sie, so wie sie es bemerkte, voll Bestürzung auffing. Alle Anwesenden erschraken, verließen die Tafel und eilten ihr zu Hilfe. Die größte Teilnahme an dem Unfall aber bekundete Rodolfo, der zweimal stolperte und fiel, um schnell in ihre Nähe zu gelangen. Weder dass man sie aufschnürte, noch dass man ihr Wasser ins Gesicht sprengte, brachte sie wieder zu sich. Vielmehr waren die beklommene Brust und der Puls, der sich nicht finden ließ, sichere Anzeichen ihres Todes. Und die Mägde und Diener des Hauses erhoben unvorsichtig genug ein Geschrei und sprengten aus, sie sei gestorben. Diese bittere Nachricht kam Leocadias Eltern zu Ohren, die Doña Estefania für einen erfreulicheren Augenblick verborgen gehalten hatte. Sie traten daher, ganz gegen Estefanias Absichten, mit dem Pfarrer des Kirchspiels, der bei ihnen war, in den Saal. Der Pfarrer eilte herzu, um zu sehen, ob sie durch irgendein Zeichen zu verstehen gebe, dass sie ihre Sünden bereue und sie so absolvieren zu können. Aber wo er einen Ohnmächtigen zu finden gedachte, fand er ihrer zwei. Denn schon lag Rodolfo mit seinem Gesicht an Leocadias Busen. Seine Mutter hatte ihn zu ihr herantreten lassen, da sie ihm ja anzugehören bestimmt war. Doch als sie sah, dass auch er bewusstlos wurde, stand sie als Dritte im Begriff, die Besinnung zu verlieren, und sie hätte sie verloren, wäre nicht Rodolfo in eben diesem Augenblick wieder zu sich gekommen. Er war beschämt, dass er sich vor ihren Augen so vergessen hatte. Seine Mutter aber sagte, als ahne sie die Empfindung ihres Sohnes, »Schäme dich nicht, mein Sohn, dass du deinen Schmerz so verraten hast. Schäme dich aber, wenn dir keinen Schmerz bereitet, was du jetzt erfahren sollst und was ich dir nicht mehr verbergen will, obgleich ich es für einen erfreulicheren Augenblick aufzusparen gedachte. Wisse denn, mein Herzenssohn, die Ohnmächtige, die ich in den Armen halte, ist deine wirkliche Gattin. Ich nenne sie so, denn ich und dein Vater haben sie für dich gewählt und die auf dem Bildnis ist nicht die rechte.« Als Rodolfo das hörte, überließ er sich ganz seinem glühenden Liebesverlangen, und da er sich durch den Namen eines Gatten von allen Hindernissen entbunden glaubte, die der Anstand und die Rücksicht auf den Ort ihm auferlegen konnten, so warf er sich auf Leocadias Gesicht, presste seinen Mund auf den ihren und schien nur darauf zu warten, dass ihre Seele ihren Leib verlasse, um sie in seine aufzunehmen. Endlich aber, als die Tränen aller aus Mitleid reichlicher strömten und die Klagen im Schmerze lauter wurden, als Leocadias Eltern sich das Haar ausrauften und die Klagen und das Geschrei Rodolfos gen Himmel drang, kam Leocadia zu sich, und damit kehrten auch Heiterkeit und Freude in aller Brust zurück, wo sie bereits erloschen waren. Als Leocadia sich in Rodolfos Armen sah, wollte sie sich mit sittsamer Gewalt befreien. Er aber sagte zu ihr, »Nein, Fräulein, nicht so soll es geschehen. Es ist nicht wohlgetan, wenn ihr kämpftet, um euch aus den Armen dessen loszuwinden, in dessen Seele ihr lebt.« Mehr und mehr kam Leocadia, als sie diese Worte hörte, zur Besinnung, und Doña Estefania beschloss, ihren ersten Plan ganz aufzugeben. Sie bat also den Pfarrer, ihren Sohn sogleich mit Leocadia zu verbinden. Das tat er denn auch. All dies ereignete sich nämlich noch zu jener Zeit, in der nichts nötig war als die Einwilligung beider Teile und in der man all der gerichtlichen und religiösen Förmlichkeiten und Vorkehrungen, die jetzt üblich sind, noch nicht bedurfte. So wurde die Vermählung vollzogen und keine Schwierigkeit stellte sich der Trauung in den Weg. Und jetzt, da wir so weit sind, mag es einer anderen Feder und einem anderen, feineren Geiste als meinem überlassen bleiben, von der allgemeinen Freude all derer zu erzählen, die bei diesem Ereignis anwesend waren. Von den Umarmungen zwischen Leocadias Eltern und Rodolfo, von dem Dank, den sie dem Himmel und seinen Eltern zollten, von den gegenseitigen Höflichkeiten und von der Verwunderung der Gefährten Rodolfos, die so unerwartet gleich am Abend ihrer Ankunft Zeugen einer so schönen Vermählung wurden, zumal Doña Estefania in all ihrer Gegenwart erzählte, dass Leocadia dasselbe Mädchen sei, das ihr Sohn in ihrer Gesellschaft geraubt hatte. Rodolfo aber, nicht minder betroffen als sie, bat, um sich vollends von der Wahrheit all dieser Dinge zu überzeugen, Leocadia, ihm irgendein Merkmal anzugeben, das ihm bestätigen solle, was er nicht mehr bezweifelte. Denn er sagte sich, dass seine Eltern alles genau ermittelt haben mussten. Sie erwiderte, als ich einst aus einer anderen Ohnmacht wieder zur Besinnung und zum Bewusstsein kam, mein Herr, da sah ich mich entehrt in euren Armen. Jetzt aber scheint es mir wohl geschehen. Denn als ich eben aus dieser Ohnmacht erwachte und mich wieder von jenen Armen umfangen sah, fand ich in ihnen auch meine Ehre wieder. Und wenn euch dies Merkmal noch nicht genügt, so mag ein Bild des Gekreuzigten für mich zeugen, dass euch niemand entwendet haben konnte als ich, wenn ihr es an jenem Morgen vermisst habt. Es ist dasselbe, das eure Mutter, meine gnädige Gebieterin, in Händen hat. Ihr seid die Gebieterin meiner Seele und sollt es bleiben, solange Gott es vergönnt, mein höchstes Gut. Damit umarmte er sie von Neuem und von Neuem segneten und beglückwünschten sie alle. Die Speisen wurden aufgetragen und zugleich kam die Musik, die schon früher bestellt worden war. Rodolfo erkannte sich selbst im Spiegel der Züge seines Sohnes, dessen Großeltern vor Freude weinten. Kein Winkel war im ganzen Hause, wo nicht Jubel, Freude und Heiterkeit herrschten. Und obgleich die Nacht auf ihren leichten, schwarzen Fittichen vorüberschwebte, so war es Rodolfo doch, als gehe und wandle sie nicht mit Flügeln, sondern auf Krücken. So groß war sein Verlangen, sich mit der geliebten Braut allein zu sehen. Endlich kam diese ersehnte Stunde, denn es gibt nichts, was kein Ende nehme. Alle gingen zu Bett und das ganze Haus lag begraben in der tiefen Stille, in der diese wahre Geschichte nicht begraben bleiben wird. Denn das würden die vielen Kinder und die erlauchte, noch jetzt lebende Nachkommenschaft nicht dulden, die diese beiden glücklichen Gatten in Toledo hinterließen. Sie selber aber freuten sich glücklich viele Jahre hindurch aneinander, an ihren Kindern und Enkeln, und zwar Kraft der Fügung des Himmels und der Macht des Blutes, mit dem der mannhafte, erlauchte und christliche Großvater Luisicos den Boden benetzt sah.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hugo R. Bartels las den Schluss der Novelle »Die Macht des Blutes« von Miguel de Cervantes. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten liest Hermann Schomberg aus der geistlichen Selbstbiografie des Dieners Leben von Heinrich Seuse.
NDR Kultur. Play Jazz.
90 Jahre Quintett du Haut Club de France feierten wir mit einem ganz besonderen Abend in unserer Jazz-Konzertreihe im Februar, den wir heute Abend senden. A Tribute to Django Reinhardt und Stéphane Grappelli mit einer eigens für dieses Konzert zusammengestellten Jazz-Workshop-Band. Giovanni Weiss aus Wilhelmsburg, Javier Sanchez aus Spanien und Martin Taylor aus Großbritannien an den Gitarren, Jean-Philippe Viret am Bass und Matthias Lévy an der Violine. Django Reinhardt, der legendäre französische Gitarrist, erstarb mit nur 43 Jahren 1953. Seine Lebensgeschichte, die von der Philosophie der französischen Manouches geprägt war, stand im Mittelpunkt der ersten Hälfte unseres Konzertabends, der in voller Länge am vergangenen Dienstag gesendet wurde und in unserer Audiothek zu finden ist. Heute nun die Fortsetzung. Gemeinsam mit Stéphane Grappelli hat Django Reinhardt im Quintett du Haut Club de France den europäischen Jazz geprägt, erneuert, zum Strahlen gebracht. Was wäre, wenn Reinhardt länger gelebt hätte? Wie hätte sich seine Musik weiterentwickelt? Diese Frage stellten sich die Musiker der Jazz-Workshop-Band in der zweiten Hälfte des Konzertes. Ich bin Mauretta Heinzelmann und gebe weiter an den britischen Gitarrist Martin Taylor, der mit Stéphane Grappelli viele Jahre lang zusammenspielte, aber auch mit George Harrison. Er ist ein Cousin des Wilhelmsburger Gitarrenvirtuosen Giovanni Weiss. Martin Taylor hat für das Konzert eine Komposition von Edith Piaf ausgewählt.
Thank you. Welcome to the second set. I'd like to play a piece of music that I'm very, very fond of. It was first recorded. It was written by two remarkable women, Edith Piaf and Marguerite Monnet, and it was recorded by Edith Piaf first in 1950. It's a beautiful song called Hymn à l'amour.